ich habe einfach Glück gehabt, dass es halt aufgegangen ist und dass ich halt mittlerweile Monate habe, wo ich sage, okay, das war jetzt echt krass und jetzt kann ich mir wirklich etwas Außerordentliches leisten. Aber auch jetzt nach 4 Jahren und ich würde sagen, ich bin mittlerweile ziemlich etabliert, arbeite ich halt dann trotzdem 2,5 Wochen mit Fieber und mit Halsweh und mit da Tabletten und da Tabletten und eigentlich hätte ich schon vor 2 Wochen beim Arzt sein müssen und nicht noch zu 2 Events fahren, aber du willst halt dann dieses Defizit halt nicht eingehen. Und deswegen, Selbstständigkeit ist, glaube ich, nie nur ein Geschenk.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Heute mit zu Gast die Pia.
Hallo.
Du kennst sie wahrscheinlich als Shurioka oder auch Shu.
Ich glaube, so nennen mich die meisten Leute im Internet, ja.
Woher kommt der Name?
Oh, das ist furchtbar. ich habe tatsächlich mit 13, 14 gedacht, ich möchte so einen richtig coolen, fancy Gamernamen haben und habe auf exotischen Sprachen nach anderen Wörtern für Jägerin gesucht und habe jahrelang gedacht, das klingt so ähnlich wie das japanische Wort für Jägerin. Irgendwann mit 18, 19 bin ich drauf gekommen, nein, das ist einfach irgendwas. Aber es ist halt blieben. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Es hat gepasst und jetzt ist es da und ich muss es immer wieder erklären.
Du bist Streamerin, hauptberuflich Gamerin. Magst du mal erzählen, wie ist das alles passiert?
Also passiert trifft es eigentlich relativ gut. Ich habe vor, ich glaube, 4 Jahren, 5 Jahren habe ich die Seite Twitch für mich entdeckt. Ich glaube, die werden die meisten von euch eh schon kennen. Für die, die sie nicht kennen, ich vergleiche sie immer ein bisschen mit YouTube, nur live und halt früher mehr im Fokus für Videospiele. Mittlerweile findet man dort alles vom Kochen bis hin zu was weiß ich was. Und ja, ich bin über diese Seite gestolpert, weil ich eigentlich schon immer super gern gezockt habe und Menschen gesucht habe, die sich für die gleichen Spiele interessieren, wie ich es tue. Und das war halt einfach cool, so eine Plattform, wo Leute ihre Leidenschaft mit anderen teilen, wo für jeden eigentlich was dabei ist, egal ob das jetzt ein Spiel ist, das 1997 rauskommen ist oder komplett ein neuer Titel. Du findest eigentlich zu jedem Genre ein Spiel und das hat mich gefesselt und deswegen wollte ich das auch ausprobieren und ja.
Weißt du noch, was dein allererstes Game war, was du gezockt hast?
Ich habe mit League of Legends angefangen. Also ich glaube, das werden die meisten eh kennen. Ich war damals in meiner Schulklasse gefühlt die Einzige, die das gespielt hat. Die meisten waren eher auf der Xbox unterwegs und ich hatte keine Konsole. Deswegen war das für mich so, ich brauche Leute, die mit mir League spielen wollen. Und es hat super gut funktioniert und das war ja eigentlich sogar die ersten 1,5 Jahre das Einzige.
Aber warst du irgendwie auch manchmal schüchtern am Anfang vor der Kamera oder war das für dich komisch, live zu gehen oder warst du da gleich so?
Es war super seltsam. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, das erste halbe Jahr wirklich super nervös war vor jedem einzelnen Stream, den ich hatte. Und ich habe immer versucht, das so zu visualisieren, weil wenn du online bist, dann sind Zahlen halt irgendwie so, man kann sich schwer vorstellen, ob das jetzt 400 Leute sind oder 40, es ist halt einfach nur eine Zahl. Deswegen habe ich versucht, mir das in Schulen vorzustellen. Also erst in Klassenzimmern, dann in Schulen und dann irgendwann bin ich halt in einem Fußballstadion gesessen mit meinem Freund. Und so, krass, wenn man jetzt alle Leute, die theoretisch gesehen in dieses Fußballstadion setzen können und dann, wenn man sich das halt so visuell vorstellt, dann wird man halt schon nervös. Mhm. Man gewöhnt sich dran, aber für mich ist es auch jetzt nach 4,5 Jahren immer noch so, wenn ich auf einem fremden Channel stream, der nicht mir gehört, dann bin ich immer noch nervös.
Echt?
Ja, also auch nach 4,5 Jahren, auch wenn dort zum Beispiel jetzt weniger Zuschauer sind, als ich gewohnt bin, ist es trotzdem irgendwie wie, als ob ich woanders zu Besuch wäre. Mhm. Und da werde ich halt immer noch wie am Anfang.
Ich finde es voll lustig, dass du das so ein bisschen wie deinen Stream halt wie so dein Zuhause bezeichnest. Oder auch, es ist ja auch, du streamst, glaube ich, bei dir einfach so privat im Zimmer.
Mittlerweile habe ich jetzt ein eigenes Büro quasi dafür. Okay. Also, aber es ist halt trotzdem, es fühlt sich mehr an wie ein Hobbyraum als ein Büro, weil du verbringst dann halt auch doch private Zeit auch zu Hause. Ich habe die ersten, ich glaube, dreieinhalb Jahre, habe ich quasi aus meinem Schlafzimmer raus gestreamt. Da hatte ich halt einfach die Kamera so hineingerichtet. Das war so der Wohnzimmerbereich und daneben war mein Bett. Und ich glaube, eben dadurch hat das so einen persönlichen und so einen privaten Touch, weil links von dir dein Stofftier liegen hast. So blöd klingt, aber dann fühlt es sich halt immer nur so halb an, als wäre man gerade in der Öffentlichkeit.
Aber glaubst du, ist Twitch deswegen so interessant für die Leute, weil sie diesen privaten Einblick auch haben?
Ich glaube, das ist ein großer Aspekt davon. Was, glaube ich, auch richtig cool ist, ist die Tatsache, dass es live ist und dass man eine ganz andere Art der persönlichen Interaktion hat. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit YouTube vergleicht, auch YouTube-Stars, wenn man sie so nennen möchte, haben ja oft einen relativ privaten Kontakt zu ihrer Gemeinschaft. Es hat ja mittlerweile so gut wie jeder YouTuber auch ein Instagram und ein Twitter und da wird ja wirklich alles geteilt, vom Geburtstag der Oma bis hin zu, ich habe jetzt mein zweites Kind bekommen, du kriegst ja wirklich alles live mit dabei, aber bei Twitch ist es halt, glaube ich, es passiert jetzt in diesem Moment. Das ist halt das, was irgendwie, glaube ich, diesen großen Unterschied macht und dass du eben etwas hineinschreibst und wenn du einen Kommentar gibst, dann ist es halt nicht ein Kommentar, sondern es ist mehr wie eine Konversation, die aktiv geführt wird und ich glaube, das ist das, was einen großen Reiz davon ausmacht.
Mhm. Aber ist dir auch mal irgendwas Peinliches passiert, wo du sagst so halt, oh mein Gott, warum war das live? Gab es da mal was?
Es gibt viel zu viel davon. Ich glaube, es gibt nicht ohne Grund so einen Trend auf YouTube, der einfach Twitch-Fails heißt.
Ja, ich habe schon gesehen.
Ja, also es sind definitiv schon Dinge passiert, die nicht unbedingt sein müssen.
Ja, zum Beispiel?
Ich meine, der absolute Klassiker ist, du redest so voll seriös über irgendein Thema, versuchst es so richtig ernst rüberzubringen und machst einfach dein Getränk auf und es geht einfach alles hoch über die Tastatur, überall hin und diesen Gesichtsausdruck des kompletten Schockes und 20 Minuten später hast du überall im Discord irgendwelche Memes, wo im Hintergrund das Weltall schwebt und einen riesigen Gesichtsausdruck dazu sind halt. Ja, aber es sind lustige Sachen. Also ich glaube, irgendwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich schlimm für mich, das habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Das sind sehr lustige Sachen, die, ja.
Weil du schon erzählst, ich habe mal gelesen, ein Artikel von einem Typen, der viral gegangen ist, weil er im Stream eingeschlafen ist. Und dann haben ihn ein paar hunderttausend Leute zugeschaut, wie er einfach nur da sitzt und pennt.
Also ich meine, es wird bei mir wahrscheinlich nicht so schön ausschauen. Ich bin nicht so eine schöne Schläferin. das ist mir, soweit ich weiß, nicht passiert.
Wer weiß, vielleicht ist es schon mal passiert.
Ich werde mal was googeln gehen.
Aber was war so das Längste, das du jemals durchgestreamt hast?
Ich glaube 36 Stunden, ich glaube sowas um den Dreh, aber das war eine einmalige Sache, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist.
Also es war ungeplant?
Es waren eigentlich 24 Stunden geplant und ja, irgendwann war ich über dieses Level von Müdigkeit hinaus.
Okay.
Und dann war ich halt einfach irgendwie so da. Es ist nicht zu empfehlen, also ich bin aus der Zeit jetzt auch schon raus, weil ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt jedes Wochenende 30 Stunden streamen.
Ja.
Zweimal 12 Stunden auch.
Aber was macht man 36 Stunden lang? Man muss ja auch irgendwann mal essen oder aufs WC gehen oder schlafen. Wie funktioniert das?
Also aufs WC nehme ich die Community normalerweise nicht mit. Essen ist ja eigentlich nicht wirklich so ein Problem. Ich meine, wie ich vorhin schon irgendwie ein bisschen so angeteasert habe, früher war ja Twitch eine reine Gaming-Plattform, aber durch vor allem, ich würde jetzt mal meinen, den asiatischen Einfluss, der auch auf diese Plattform wirkt, hast du doch jetzt relativ viel Sachen wie so dieses, ich weiß gar nicht, was der richtige Term dafür ist, dieses gemeinschaftliche Essen. Das ist ja offensichtlich im asiatischen Bereich so mehr im Trend als bei uns, aber da ist es wirklich so normal und du findest auch echt viele Streamer, die bestellen sich was zum Essen oder die kochen was und dann setzen sie sich dahin zu zweit oder zu dritt und filmen sich dabei, wie sie essen. Und das wird halt gemacht und das funktioniert auch alles mittlerweile auf Twitch und man glaubt es kaum, aber man findet sogar Leute, die das cool finden, wenn man einfach nur Nudeln isst.
Und man halt mit denen dann quatscht auch?
Und mit denen halt quatscht nebenbei und meinetwegen über die Konsistenz der Nudeln, aber es haut halt hin und deswegen, also es gibt eigentlich auf Twitch wirklich so gut wie nichts mehr, was es nicht gibt. Das ist total absurd.
Wie würdest du jetzt deine Community beschreiben?
Vielseitig. Nein, da ich mich selbst als Variety-Streamerin betitel, also mittlerweile nicht mehr nur League, sondern einfach wirklich alles, was mir irgendwie unterkommt, alles, was ich irgendwie cool finde oder was gerade halt irgendwie passt, ist meine Community doch wirklich sehr durchgewürfelt. Ich finde von Fortnite-Fans wahrscheinlich eher weniger, weil ich spiele nicht so viel Shooter in die Richtung, aber querbeet eigentlich alles von ja, Survival-Games und Story-Games und Strategiespiele und ja, deswegen schwer zu beschreiben, ich würde sagen einfach ja, durcheinander, ein riesiges Chaos.
Aber ich glaube, es folgen ja auch viele einfach, weil sie dir folgen, also weil sie dich cool finden einfach.
Das kann gut sein, ja, ich glaube, ja. Was man bei Variety-Streamern immer wieder merkt, ist, dass die Zuschauerzahlen meistens im Just-Chatting-Bereich am besten sind. Also das ist auch so ein Trend, der auf Twitch eigentlich in den letzten Jahren sich sehr stark etabliert hat, ist, dass Streamer nicht mehr quasi direkt online gehen und ein Spiel spielen, sondern zuerst ihre Community zum Beispiel begrüßen und halt ein bisschen quatschen, erzählen. Das ist eben das, was du vorhin auch gemeint hast, dass man eben das in sein persönliches Leben da irgendwie damit hineinfließen lässt. Und ich glaube, was man halt ganz stark eben bei Variety-Streamern merkt, ist, dass in diesem Just-Chatting-Bereich die meisten Menschen zuschauen, die meisten Menschen da sind, weil du sammelst deine Leute halt aus x verschiedenen Spielen und das Einzige, was sie halt, wie du halt gesagt hast, gemeinsam haben, ist, dass sie halt irgendwann mal gefolgt haben, weil du es gespielt hast. Das heißt, im Just-Chatting-Bereich treffen sich dann alle und wenn du dann was zum Spielen anfängst, dann kann das halt super variieren, wie viele Leute bleiben, je nachdem, was es halt für ein Spiel ist. Das heißt, das ist wahrscheinlich der positive und gleichzeitig auch ein bisschen negative Part an der Sache.
Und weißt du, folgen dir mehr Männer oder mehr Frauen? Wie ist das so bei dir?
Eindeutig mehr Männer. Also ja, eindeutig mehr Männer. aber ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem mit den Genres zu tun und mit den Spielen zu tun, die ich die meiste Zeit spiele. Ich glaube, dass einfach in den Bereichen mehr Männer unterwegs sind.
Aber glaubst du, hat man es als Frau in so einer Branche, wo halt doch momentan noch mehr Männer sind, leichter oder vielleicht sogar schwieriger?
Das ist eine immer wiederkehrende Frage. Ich glaube, dass je nachdem, ob du ein Mann oder eine Frau bist, du einfach unterschiedliche Schwierigkeiten hast. Und ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann. Ich würde nicht per se sagen, dass ich es schwerer habe, aber ich habe es auch definitiv nicht leichter. Ich habe einfach andere alltägliche Struggles als meine männlichen Kollegen, die wahrscheinlich für mich genauso unangenehm sind, wie die Struggles, die sie haben, für sie halt unangenehm sind. Das ist halt einfach dieser Klassiker. Es klingt so ausgelutscht, aber ich glaube, für jeden ist einfach das eigene Päckchen das Schwerste, weil es halt eben das eigene und das Persönlichste ist. Ich glaube, dass als Frau einfach die Tatsache, dass man solche Sachen halt schon immer wieder thematisiert, aber auch natürlich thematisieren muss, weil es passieren halt auch Dinge auf Twitch oder die Community im Internet ist halt nicht immer so nett und zuvorkommend Frauen gegenüber. Mhm. Ich glaube, allein die Tatsache, dass eigentlich bei jedem Interview, das ich bis jetzt gegeben habe, diese Frage überhaupt aufkommt, zeigt halt schon, dass es da definitiv Redebedarf in die Richtung gibt und dass es halt nicht einfach nur ein Privileg ist. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich gestraft bin damit.
Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, als Frau haben wir es vielleicht leichter, weil da gibt es halt viele Männer und wenn man jetzt eine von wenigen Frauen ist, bekommt man vielleicht schneller Aufmerksamkeit. Ist das auch so?
Ich glaube, man bekommt schneller quasi die erste Chance, dass jemand auf den Channel draufklickt und überhaupt erst einmal reinschaut. Aber wirklich eine Community aufzubauen, die auf lange Zeit hinweg treu bleibt, ist aus meiner eigenen Erfahrung deutlich schwieriger, weil diese Oberflächlichkeit, die du ja eigentlich quasi in diesem Bereich eben beschrieben hast, dass man halt dann mal schaut, weil da ist halt eine Frau und vielleicht ist sie hübsch oder keine Ahnung was, ist halt die gleiche Oberflächlichkeit, mit der die Leute halt auch wieder weiterziehen. Und es gibt im Endeffekt immer eine Frau, die noch hübscher und noch sympathischer und noch ein bisschen mehr ist. Und ich glaube, der größte Struggle, den wir als Frauen auf der Plattform haben, ist halt zu beweisen, dass wir nicht nur im ersten Moment jetzt hübsch anzuschauen sind, sondern dass wir auch was drauf haben, dass wir auch wirklich unterhaltsam sein können oder wirklich gut sein können in Spielen. Und ich glaube, das ist so eher unsere Challenge, die wir haben, dann die Leute, die überhaupt erst einmal da sind. Und ich glaube, deswegen kommt das auch oft auf, dass man sagt, oh, Frauen haben es leichter, weil es sind halt schneller die ersten Leute da. Also ich glaube schon, die ersten 30 Leute wirst sicher schneller erreichen. Aber wirklich die zu behalten und davon zu überzeugen, dass sie halt da bleiben, wegen dir als Person, ist, glaube ich, schwieriger. Ich habe immer schon gesagt, mit jedem 1000, also 1000 Followern, die du halt auf Twitch machst, machst du sicher auch 100 Leute, die dich nicht mögen. So. Und das ist ein guter Schnitt, wenn das so halt ausschaut. Und ich bin halt davon überzeugt, so wie halt, wie du vorher gesagt hast, ein paar Leute bei mir halt einfach nur reinschauen, weil sie mich cool finden als Person, wird es auch einfach ein paar Leute geben, die werden sich denken, ja, oder jetzt muss ich ihr Gesicht schon wieder auf der Frontpage sehen, das gibt's ja nicht. Und ja, ich glaube, das gehört bei mir, also im Internet einfach dazu.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Mit was verdient man da Geld?
Es baut sich eigentlich aus unterschiedlichen Aspekten heraus auf. Du hast einerseits wie so eine klassische Trinkgeldfunktion. Das heißt, Leute, die in deinem Stream sind, die können einfach so, ja, Geld schenken, wenn man so möchte, was halt nicht wirklich mit Schenkungen zu verwechseln ist. Das ist halt tatsächlich rechtlich gesehen Trinkgeld. Klingt im ersten Moment total absurd, wenn man halt hingeht und sagt, boah, ja, aber warum sollte ich jetzt einfach jemandem was schenken? Ich glaube, man kann es ein bisschen mit Crowdfunding vergleichen. Du hast halt dann, weiß ich nicht, 20.000 Follower auf Twitch und streamst halt jeden Tag 8 Stunden und da kommen halt Leute nach der Arbeit nach Hause und statt, dass sie den Fernseher einschalten, schalten sie halt einen Stream ein, weil ihnen das Spaß macht, weil es ihnen gefällt, weil sich das für das Spiel interessieren. Und wenn du halt 20.000 Leute oder halt plus minus hast, dann wenn da jeder 5-6 Euro hier und da mal da lässt oder da mal eine Paysafe-Card aufbraucht, dann kommt da halt schon was zusammen. Und dann gibt es halt die zweite Variante, das ist das Subscriben. Das ist bei Twitch gibt es das jetzt schon länger, das hat YouTube jetzt tatsächlich auch eingeführt für die Livestreams. Das ist wie so ein monatliches Abo. Ich vergleiche das immer voll gern mit Netflix. Da zahlst du $5 im Monat, kriegst ja eigentlich nichts Besonderes. Ein Dankeschön. Und Emotes, die der Streamer quasi selbst hochladen kann auf Twitch und unterstützt halt damit deinen Lieblingsstreamer oder einen von den Streamern, was ganz praktisch ist, weil seitdem jetzt Twitch und Amazon fusioniert haben, kannst du, wenn du zum Beispiel bei Prime bist, einen kostenlosen Sub sogar im Monat verschenken. Das heißt, du machst im Endeffekt ein Abo für Amazon Video und schenkst nebenbei deinem Lieblingsstreamer was. Und das ist so eben diese Kombination, mit der es dann halt meistens anfängt. Und wenn du dann halt größer wirst als Streamer, dann gibt es halt Kooperationsanfragen oder Sponsorings, wo du dann einfach mit Firmen zusammenarbeitest, die ja zum Beispiel jetzt Headsets produzieren oder sowas, was halt einfach gut passt. Und dann diese drei Komponenten sind so diese drei, ja, Bereiche, aus denen sich das aufbaut. Und je nachdem, was für eine Art Stream du führst und wie groß dein Stream ist, sind halt unterschiedliche Bereiche stärker oder wichtiger.
Was war so das Krasseste, was mal jemand als Trinkgeld gegeben hat?
Oh, es war viel. Es war richtig viel. Also auf einmal waren es 1000 Euro von einer Person.
Wow, das ist heftig. Aber weißt du immer, wer das dann auch ist? Oder sind das einfach dann die Usernamen?
Es sind Usernamen. Du kannst auch anonym was da lassen. Die großen Donations sind meistens nicht anonym. Und ich würde mal sagen, in der Größe, in der mein Stream jetzt momentan spielt, sind das schon einfach Namen, die erkennt man, die haben, du weißt dann schon, wer das ist. Ich bin nicht gut mit Namen, aber wenn jemand ein Jahr lang jeden Tag Hallo in den Chat schreibt, dann merke ich mir auch irgendwann, dass die Person Hallo in den Chat schreibt.
Aber es klingt schon, als wäre es so ein richtig krass lukrativer Traumjob, dass man eben mit einem Stream, mit einem Live-Video so viel Geld machen kann.
Wenn du nicht in Österreich leben würdest, würde es sicher gut funktionieren, aber wir haben nicht die dankbarsten Steuersätze. ich glaube, wenn man das jetzt so ganz seriös betrachtet, das ist, glaube ich, ein bisschen wie beim Fußballspielen. Theoretisch gesehen kann jeder ein Star sein, aber nicht alle können es sein. Und ich glaube, das ist mit diesem Beruf gleich wie mit den meisten Berufen in diese Richtung. Du hast sicher einzelne Leute, die machen wahrscheinlich auch Millionen mit diesem Geschäft, aber die Regel macht es nicht. Als Beispiel dafür, wie ich mich selbstständig gemacht habe, damit habe ich ein Plus von 700 Euro im Monat gehabt und da war die Miete noch nicht abgerechnet davon. Also das waren einfach 700 Euro, das habe ich monatlich zur Verfügung gehabt und dafür habe ich 50 Stunden Minimum die Woche gearbeitet. Mhm. Und das sind etwas, als ich mich damals damit selbstständig gemacht habe und ich mir halt dachte, ich brauche nicht mehr, weil ich habe eh um mich lauter Studenten und die haben ja auch nur so ihre 400 bis 600 Euro. Dann sind 700 ja schon richtig viel, das passt perfekt. Und ich kann mich noch erinnern, wie halt Freunde mich damals angeschaut haben und gesagt haben, Pia, du bist so ein Dodel. Du arbeitest da 50 Stunden die Woche für im Endeffekt nichts. Du hast keine Ausbildung danach, du hast keine Sicherheiten danach, du hast nichts gelernt. Es könnte von heute auf morgen vorbei sein. Wenn du krank wirst, gibt es niemanden, der dir dafür zahlt. Du hast keinen bezahlten Urlaub. Also die Liste ist endlos lang. Ich habe einfach Glück gehabt, dass es halt aufgegangen ist und dass ich halt mittlerweile Monate habe, wo ich sage, okay, das war jetzt echt krass und jetzt kann ich mir wirklich etwas Außerordentliches leisten. Aber du hast halt nicht die Sicherheit, dass du zu dem Punkt kommst. Und auch jetzt nach 4 Jahren und ich würde sagen, ich bin mittlerweile ziemlich etabliert, arbeite ich halt dann trotzdem 2,5 Wochen mit Fieber und mit Halsweh und mit da Tabletten und da Tabletten und eigentlich hätte ich schon vor 2 Wochen beim Arzt sein müssen und nicht noch zu 2 Events fahren, aber jetzt ist halt gerade Saison und du willst halt dann dieses Defizit halt nicht eingehen. Und deswegen, ja, Selbstständigkeit ist, glaube ich, nie nur ein Geschenk.
Glaubst du, macht es jetzt noch Sinn, einen Stream selber zu machen, also einen Kanal zu machen, oder ist es jetzt schon so, dass das Angebot so groß ist, dass es schwierig ist, da noch irgendwie herauszustechen?
Ich glaube, es macht immer Sinn. Also allein aus dem Aspekt, wenn es Spaß macht, macht es definitiv Sinn, das zu machen. Ich glaube, hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt einen Stream, um damit Geld zu verdienen, ist circa so realistisch, wie ich melde mich jetzt in einem Fußballverein an, um Profispieler zu werden. So, es gibt die Leute, die schaffen es, aber es sollte vielleicht nicht der Hauptgrund sein, warum ich es mache. Aber ich glaube, natürlich, du hast jetzt mehr Streamer als vorher, aber du hast auch mehr Publikum, als du vorher gehabt hast. Und die Plattform wächst ja nicht nur daran, dass mehr Menschen streamen, sondern auch, dass viel mehr Menschen zuschauen. Und ich glaube, wenn du das nutzt und ich glaube, du musst einfach innovativ sein. Du musst Ideen haben, du musst innovativ sein. Und in erster Linie, ich glaube, der wichtigste Aspekt, den du haben musst, ist, du musst mit der Zeit gehen können. Daran sieht man einen großen Unterschied, was die Streamer angeht, nämlich wenn du dir Leute anschaust, die halt die gleiche Basis vor 2 Jahren hatten und die einen reisen jetzt durch die ganze Welt und sind halt einfach wirklich schon fast internationale Stars und bei den anderen ist es halt so, ja, eigentlich nie über das Sofa hinausgekommen, wo du dann halt hin und wieder Leute einlädst oder wenn überhaupt. Und ich glaube, das ist einfach dieses mit der Zeit zu gehen und kannst du adaptieren, kannst du mit neuen Trends gehen und sind neue Trends was für dich und wenn du für das offen bist, man muss auch nicht jeden Blödsinn mitmachen, aber per se dann. Es gab nie eine bessere Zeit, um zu starten, glaube ich.
Was sind so die Trends momentan?
Essen.
Haben wir schon gehabt vorher.
Essen. Was zum Beispiel ein Trend ist, der momentan sehr durch die Decke geht und das ist einer dieser Dinge, mit denen ich zum Beispiel gar nicht kann, sind Reactions. Mhm. Dieses Reaction YouTube, Reaction Twitch ist jetzt auch
also da. Also gibt es auch auf Twitch dann so eine Reaction?
Das ist furchtbar. Okay. Also Leute, die sitzen da und die schauen sich einfach mit ihrer Community 4 Stunden lang YouTube-Videos an und kommentieren das. Und meistens essen sie noch nebenbei. Das ist aber die Kombination aus beidem und das funktioniert und das boomt. Und ich habe regelmäßig Leute auf meiner Frontpage, die haben einfach 8000 Zuschauer dabei, wie sie ein YouTube-Video schauen, das nicht einmal besonders lustig ist.
Heftig.
Gibt es jetzt auch Eye-Tracker? Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein, was ist das?
Die haben jetzt so eigene Softwares quasi, die trackt, wo genau deine Augen quasi auf deinem Bildschirm sind und dann schauen sie sich halt irgendwelche cringigen Sachen oder halt lustige oder auch manchmal vielleicht so ein bisschen sexuell anstößigere, aber gerade noch auf Twitch erlaubte Sachen an und machen sich halt so mega den Spaß draus, okay, wo schaut der Streamer jetzt hin und so.
Habe ich noch nie angeschaut, aber vielleicht
ich weiß
schon.
Nicht, ob du was verpasst hast, ich kann es nicht sagen.
Aber warum denkst du, ist diese Branche jetzt so am Boomen?
Oh, ich glaube, es gibt einige Gründe jetzt. Ich meine, rein, wenn man sich jetzt wirtschaftlich betrachtet, die Gaming-Branche, also die Gaming-Industrie weltweit boomt einfach per se. Das ist einfach fast schon das neue Fernsehen, wenn man so möchte. Es ist völlig absurd, wie viel Budget in der Gaming-Branche eigentlich mittlerweile steckt. Und ich finde, man sieht es als Laie auch am besten, wenn man sich anschaut, dass jetzt so Spiele wie Death Stranding oder Cyberpunk halt Hollywood-Stars mit in ihre Spiele einbauen und dann hast du einfach einen Keanu Reeves, der dich halt angrinst in einem Computerspiel. Das ist halt absurd, cool und zeigt halt so ein bisschen auch den Trend für die Zukunft an. Und ich glaube, der Grund, oder was soll ich sagen, ich glaube nicht, dass das eine der Grund für das andere ist. Es ist eher dieses, das eine führt zum anderen im Endeffekt. Und Computerspiele haben, glaube ich, schon immer Leute begeistert und es wird halt immer leistbarer für jeden. So, ich meine, du kannst Fortnite mittlerweile auf deinem Handy spielen. Du brauchst nicht mehr den großen, krassen PC, wo und drauf hoffen, dass der Papa am Abend dich einmal eine Stunde vor seinem PC Schach spielen lässt. Oder ich habe diesen Skisimulator, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen Skisimulator als Kind gespielt.
Ja, Mormon haben wir, glaube ich, alle gespielt.
Fix und dann Stronghold Crusader habe ich dann 2 Stunden am Abend am PC von der Mama spielen dürfen. Ich meine, die Handys, mit denen die Kids, die ich jetzt auf der Straße sehe, rumlaufen, haben wahrscheinlich mehr Leistung als der PC gehabt haben und darauf kannst du halt alles spielen, PUBG und Fortnite und Sims und ich glaube, dadurch, dass es halt so der Zugang so leicht dazu wird, wird es halt einfach genutzt. Mhm. Und deswegen boomt's.
Was steht jetzt noch auf deiner Life-Goals-Liste, was du noch an Zielen unbedingt erreichen möchtest?
Oh, das ist eine lange Liste. ich sehe mich eher am Anfang erst von einer Reise. Ja, und sonst, ich meine, ist vielleicht ein krasser Sprung, aber ich würde echt gerne ein Buch schreiben.
Mhm.
Also,
jetzt ganz
das
was anderes.
Ist was ganz was anderes. Aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so weit voneinander entfernt ist, weil das, was mich am Lesen als Kind fasziniert hat, ist das, was mich jetzt in Spielen fasziniert. Diese Fantasiewelten, in die man halt so eintaucht. Und das ist zum Beispiel etwas, das würde ich echt gern, weiß ich nicht, das würde ich echt gern machen. Voll absurd.
Klingt sehr, sehr spannend. Also ich bin gespannt, was uns noch erwartet, was wir noch sehen werden bei dir. Danke, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellebach.